habe ihnen jetzt nicht erzählt, dass es durch ihren Vater entstanden ist, dass wir jetzt nur eine Scheibe bitte aufs Brot legen und nicht zwei, weil ich die tatsächlich abgezählt habe, wie lange ich in der Woche auskomme. Ich merke wieder, wie stolz ich darauf bin. Ich bin unheimlich, unheimlich stolz darauf, dass ich das geschafft habe, dass ich das erlebt habe, dass ich weiß, was es bedeutet, kein Geld zu haben.
Hallo und herzlich willkommen im Finanzheldinnen-Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und habe heute Finanzheldin Silvia zu Gast. Silvia ist Gründerin eines ganzheitlichen Gesundheitszentrums, psychologische Beraterin, Coach und Ausbilderin und bringt heute eine ganz persönliche Geldreise mit. Sie wird einen Einblick in ihre finanzielle Entwicklung geben. Es geht im Fokus um Schulden und vor allem den Schuldenabbau, wie sie diesen Weg gemeistert hat und was diese Erfahrung auch vor allem mit ihrem Mindset gemacht hat. Liebe Silvia, schon jetzt vielen, vielen lieben Dank, dass du deine Geldreise, deine Geldgeschichte mit uns teilst. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Starten wir mal mit dem aktuellen Status quo und der Frage, was bedeutet dir Geld heute?
Ach, ja, für mich ist Geld Freiheit definitiv und Freude und Genuss, also die Dinge, die ich gerne machen möchte, umsetzen zu können und aber auch Investitionen in das, in meinen Traum, genau, wie in dieses ganzheitliche Gesundheitszentrum, dass das überhaupt nur ja damit auch möglich ist und mit Herz natürlich.
Ja, natürlich und nicht nur mit Herz, wahrscheinlich auch mit viel Disziplin und ja. Starken Zielen und da wirst du ja dann gleich auch noch einen kleinen Einblick geben. Durch welche Ereignisse hat sich denn aber vielleicht deine Sicht auf Geld auch mit der Zeit verändert? Was war da besonders prägend?
Ja, ich denke, am prägendsten war ein Einschnitt in meinem Leben, wo ich wirklich gar kein Geld mehr hatte und vor allen Dingen durch äußere Umstände, in die ich dann reingekommen bin durch eine Ehe, wo es eben keine Vereinbarung gab, die dann beendet wurde und ich dann mit Schulden dastand, die ich nicht selber verursacht habe. Und ich glaube, das war der einschneidendste Moment und da eben auch wieder rauszukommen.
Wie kam es dazu, dass du die Schulden, die du nicht verursacht hattest, dann trotzdem tragen musstest?
Ja, es war damals so, das ist, wir reden jetzt von über 20 Jahren, dass damals sowas gar nicht so üblich war, schon gar nicht so im Mittelständischen, dass man als Ehepaar irgendwelche Verträge macht, das wäre dann sehr komisch gewesen auch. Gerade wenn man ganz jung ist, ich war jetzt Mitte 20, da hatten wir für sowas gar keinen Kopf, ne? Da hat man gedacht, okay, wir schmeißen uns zusammen, wir schaffen das schon alles, gründen eine Familie und diese Gedanken waren überhaupt gar nicht da. Besonders, weil es gar kein Geld gab, also es gab kein Vermögen oder irgendwas, das so was wie Eheverträge, das war für Menschen, die ja viel Geld hatten oder sowas, aber das war ja damals bei uns noch gar nicht so.
Okay, wie hättest du dich davor absichern können? Einerseits mit dem Ehevertrag, ja. Aber andererseits vielleicht auch mit weiteren Maßnahmen. Was ist so rückblickend? Was hättest du gerne anders gemacht?
Ich glaube, ich hätte generell mehr Fokus darauf gesetzt. Also, dass ich wirklich das auch mit im Blick gehabt habe und ein viel, viel offenes und klares Kommunizieren über das Thema Geld und vor allen Dingen, wenn man sich mit einem Partner zusammentut und auf gemeinsame Ausgaben hat, wie ist die Einstellung zu Geld? Und ja, das wäre schon gut gewesen, wenn ich das schon geblickt hätte damals.
Mhm. Also war eure Einstellung zu Geld eine unterschiedliche während eurer Ehe?
Ja, ja. Definitiv. Also das war aber vom Anfang an nicht so ersichtlich. Ne? Das kam erst später durch, dass ja das sehr locker gehandhabt wurde oder dass es auch schon beim Zusammenkommen schon Schulden gab, von denen ich aber nichts wusste.
Okay, wann kam dann der Punkt, als du wusstest, okay, ich habe jetzt Schulden, die muss ich abbezahlen. Was war das für eine Summe? Was hat das mit dir gemacht? Gab es diesen einen Moment überhaupt oder war das eine Summe an kleinen Situationen?
Also ich dachte, es gäbe eine Summe. Also wir hatten ein beziehungsweise nicht sondern er hatte ein Schuldenberg von, ich glaube, 24.000. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, das hat sich über 3 Jahre hingezogen, jetzt cutten wir das, habe ich gesagt, egal, wir machen jetzt 50-50, weil es gibt ja keine Vereinbarung, ich muss sowieso mit ran. Wir teilen einfach diesen Betrag, jeder nimmt 12.000 und dann ist gut. Aber im Nachhinein kamen dann immer noch Überraschungen von verschiedenen Seiten, die dann auch Geld gefordert haben. Das war schon schwierig.
Und ihr seid während der Zeit zusammengeblieben oder hat das auch andere Auswirkungen gehabt?
Nee, wir sind ja dann, das war ja die Trennung dann, ne, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen auch auseinander. Und bei seiner Seite ging es so weit, dass er dann gar nicht mehr gearbeitet hat, also in diese Hartz-IV-Thematik reingegangen ist. Und ich dann ja mehrere Jobs hatte, um den Teil dann abzudecken. Mit 2 Kleinkindern, muss ich noch dazu sagen. Ja.
Wie hast du dich da erstmal persönlich drauf eingestellt und dann auch organisiert, als du wusstest, okay, ich habe jetzt 12.000 Euro, die ich abbezahlen muss, mit 2 kleinen Kindern? Was waren die ersten Schritte?
Ja, die ersten Schritte waren schon Kommunikation, also dass ich natürlich mein Herz schon ausgeschüttet habe und ich war wirklich verzweifelt, weil ich nicht wusste, wo ich das Geld hernehmen sollte zum Einkaufen und zu diesen Dingen. Und also das hat schon gut getan. Es war jetzt keiner, der sagte, ich gebe dir jetzt mal Geld, sondern aber darüber zu reden war schon gut. Und was ich gemacht habe, ist ganz klassisch, dass ich mir eine Excel-Tabelle angelegt habe und jeden Cent und alles Plus und Minus aufgeschrieben habe. Auch wenn ich nichts tun konnte, hat es mir irgendwie ein bisschen Halt gegeben, dass ich das Gefühl habe, ich mache irgendwas und fühle mich nicht dem so hilflos ausgeliefert.
Okay, wie war denn deine berufliche Situation zu der Zeit? Was waren deine Einnahmequellen?
Ja, ich hatte einen Halbtagsjob in der Praxis vormittags. Ich habe nebenbei in der Gastronomie gearbeitet, einmal die Woche fest und am Wochenende dann meistens. Und ich hatte aber noch parallel eine Ausbildung gemacht, eben zu dem, was ich heute mache. Das kam alles zu dieser Zeit auch zusammen. Also ich war schon sehr eingebunden.
Wollte ich gerade sagen, also wie geht das einerseits beruflich, so viele verschiedene Dinge zu machen und andererseits dann die Kinder zu Hause zu haben? Hast du dich da mit deinem Ex-Partner aufgeteilt oder wie lief das?
Ja, das lief sehr gut. Wir hatten zwar schon diese 14-Tage-Regelung Wochenende, aber auch so ging das ganz gut. Also da ich ja dann abends gearbeitet hatte, war dann jemand bei mir zu Hause. Oder die Wochenenden, wo die Kinder nicht da waren, habe ich eben auch durchgezogen, dann manchmal 3 Tage.
Okay. Wie seid ihr mit den Kindern und den Schulden umgegangen? Wussten sie davon? Habt ihr darüber offen gesprochen? Haben sie das überhaupt mitbekommen oder lief alles wie vorher, so gut es geht?
Also da sie ja mit der Trennung schon beschäftigt waren, habe ich das nicht zum Thema gemacht. Habe ihnen jetzt nicht erzählt, dass es durch ihren Vater entstanden ist, dass wir jetzt nur eine Scheibe bitte aufs Brot legen und nicht 2, weil ich die tatsächlich abgezählt habe, wie lange ich in der Woche auskomme mit dem Aufschnitt oder was auch immer wir dann hatten. Und es war schon sehr, sehr knapp alles. Also Kleidermärkte, gebrauchte Sachen, viel gekauft, wenn sie was brauchten und ja.
Okay, wie hast du die große Summe für dich heruntergebrochen? Hattest du da auch Beratung? Wie wurde da ein Schuldenabbauplan entwickelt?
Ja, das war eine ganz spannende Geschichte für mich. Also ich war in einer totalen Verzweiflung und dann kam ich auch mit meiner Bank halt nicht weiter. Alle wollten irgendwie nur Geld und dann kriegt man ja auch sehr schnell so einen Tunnelblick und kriegt Panik. Und dann habe ich tatsächlich ein Gespräch gehabt bei einer anderen Bank, bei einer Bankberaterin, die mir wirklich sehr, sehr geholfen hat und die gesagt hat, wir nehmen jetzt hier alles auf einen Haufen und es sah schrecklich aus und bezahlen erstmal alles, so nach dem Motto, alle Gläubige, alle, die was von dir wollen, so dass es wirklich eine Summe an einem Platz gibt. Und dann haben wir was sehr Außergewöhnliches gemacht und zwar hat sie mir ein Dispo eingeräumt in dieser Höhe und hat jeden Monat 100 Euro runtergeschrieben von diesem Dispo und hat mir die Freiheit gelassen, wenn ich das mal nicht schaffen sollte, ihn stehen zu lassen. Da ich aber sehr ehrgeizig war und ich wollte es auch unbedingt schaffen, habe ich es bis auf einmal wirklich geschafft innerhalb von 4 Jahren. diese Schulden abzubauen mit diesem System. Und sie hat damals gesagt, sie besteht darauf, dass ich ein Sparbuch mache, was ich gedacht habe, ist völlig utopisch mit 50 Euro. Das schaffe ich niemals. Aber dieses Sparbuch und diese 50 Euro haben mir echt manchmal wirklich sehr geholfen, um plötzliche Ausgaben abzudecken, mit denen man dann manchmal, wie es ja immer mal so ist, nicht rechnet. Also da bin ich ja wirklich dankbar, dass sie da so konsequent, und sie ist immer auch an meiner Seite geblieben. Also das war wirklich unglaublich.
Das heißt, die 100 Euro waren zweigeteilt, einerseits 50 Euro.
Nee.
In die Tilgung der Schulden und andererseits die 50 Euro in den Aufbau des Notgroschens?
Nee, aber 100 Euro in die Tilgung und 50 der Notgroschen.
Noch dazu, okay.
Ja, ich habe auch gehört, das geht niemals.
Aber es ging.
Es ging, ja.
Warum war der Dispozins die richtige oder vielleicht auch die sinnvolle Variante und keine andere Kreditform?
Weil ich damals gar keinen Kredit bekommen hätte. Also es gab ja keine Hilfe, so gesehen. Wir hatten auch nicht sowas wie heutzutage Schuldnerberatung oder sowas. Also du standest da und hast gesagt, okay, ich habe keine Menschen, die sagen, ich gebe dir mal eben Geld. Oder die Bank sagt, nee, du bist ja nicht kreditwürdig, du verdienst ja nicht so viel. Es gab gar nicht so viele Möglichkeiten. Und diese Möglichkeit, kann ich mir ganz gut vorstellen, war zu damaliger Zeit auch ungewöhnlich.
Okay. Also Dispozins 100 Euro, 50 Euro für den Notgroschen, der auch in der einen oder anderen Situation dann ein gutes und auch gebrauchtes Polster war.
Ja.
Wie ging es dir mental während der Zeit? Was hat das mit deiner Persönlichkeit gemacht, deinem inneren Wachstum vielleicht, oder war eigentlich mehr die Zeit von Sorgen und Ängsten geprägt?
Also am Anfang definitiv schon. Also wirklich von diesem ganz engen Blick und dieser Panik und dieses Hangeln von Monat zu Monat oder auch von Woche zu Woche einfach mehr, war schon extremst schwer. Also ich war sehr, sehr angespannt. Die Kinder hatten ja auch Bedürfnisse und ne, zu gucken, wie kriege ich das alles hin. Aber dann, als ich merkte, irgendwie funktioniert dieser Plan wohl, weil es bewegte sich ja was in dieser Zahl und ich wollte ja auch unbedingt, dass diese Zahl sich weiter bewegt, ja, dann kriegte ich mit einmal so einen Ehrgeiz auch. Also dann drehte sich die Energie richtig und dann wurde ich sehr ehrgeizig. Und ich kann auf jeden Fall heute sagen, vielen Dank, dass ich es nochmal erzählen darf, weil ich merke wieder, wie stolz ich darauf bin. Ich bin unheimlich, unheimlich stolz darauf, dass ich das geschafft habe, dass ich das erlebt habe, dass ich weiß, was es bedeutet, kein Geld zu haben. Und hier mit meinen Klienten, wenn die mir sagen, ich habe kein Geld, dann frage ich eben, hast du kein Geld, um Essen zu kaufen oder kein Geld, um essen zu gehen? Und das ist für mich ein ganz großer Unterschied und ich kann das so authentisch für mich rüberbringen, weil ich genau weiß, wie es ist. Und das stärkt schon das Vertrauensverhältnis nach außen, finde ich, wenn wir wissen, wovon wir reden. Und für meine Persönlichkeit war das definitiv ein Riesenwachstum. Also ich glaube an mich dadurch.
Ja, du hast schon ein paar Einblicke gegeben an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Wie sah so euer Alltag aus? Also die Excel-Tabelle war ein täglicher Begleiter.
Ja, sehr wichtig.
Wie hast du sonst so den Überblick behalten? Was waren vielleicht auch Schrauben, an denen du zum Sparen gedreht hast?
Ja, wir sind natürlich viel zu Fuß gegangen. Ich habe dann mal bei den Großeltern nachgefragt, ob wir sie besuchen sollen am Wochenende, vielleicht zur Mittagszeit, so dass ich wusste, so meine Kinder und ich sind versorgt, wir haben was zum Mittagessen bekommen, gerade am Wochenende. Da ging das auch gerade erst los in der Schule, dass es überhaupt Essen gab. Also das war ganz neu, so dass die Kinder in der Schule essen konnten. Das war schon mal ganz gut, so dass es dann eine warme Mahlzeit in der Schule gab und zu Hause eben nicht. Dann gab es halt eine Scheibe Brot und eine Schale Müsli. Dadurch ging das ganz gut. Ja, und wie gesagt, wenn sie was brauchten, schon eher dann zu schauen, wen kenne ich, der vielleicht eine Größe hat, schon die sie brauchen, oder was machen die Kleidermärkte noch? Und da war ich schon immer am Gucken, wo gibt es gebrauchte Dinge.
An welchen Stellen hast du aber vielleicht auch bewusst nicht gespart, sodass die Kinder beispielsweise da auch nicht so wahrgenommen haben, okay, mir geht's schlechter als anderen oder ich habe für manche Dinge, hat meine Mama oder mein Papa kein Geld. Wo hast du darauf geachtet?
Also ich glaube, dass wir sehr, sehr schöne Kindergeburtstage hatten und die vielleicht nicht so teuer waren, weil wir sehr klassisch gerne auch gefeiert und sie wollten das auch mit diesen klassischen Kinderspielen, die wir dann gemacht haben, von Topfschlagen bis Eierlaufen und diese Sachen, da habe ich schon geguckt, dass sie nicht das Gefühl haben, sie kommen zu kurz, auch dass wir möglichst die Bedürfnisse der Geschenke decken konnten. Es ging nicht alle immer, aber so die wichtigsten auf jeden Fall.
Okay, also an den Kindergeburtstagen wurde schon mal nicht gespart.
Nein, auch nicht an den Geschenken für die Kinder.
Okay, hast du dann wahrscheinlich eher bei dir gespart oder hast du da für dich auch ab und an mal gesagt, nein, das muss oder möchte ich jetzt auch tun? Gab es auch mal so kleine Feiermomente, Gönnmomente oder war das erst nach den 4 Jahren wieder drin?
Ja, also nee, nicht was wirklich Geld gekostet hat. Also ich habe nicht viel ausgegeben, wenn ich es losgegangen bin. Zum Glück hatte ich einen guten Kreis um mich rum, die auch mal Geburtstage gefeiert haben oder sonstiges, so zum Thema Feiern, also wo man nicht so viel Geld braucht. Das ging ganz gut. Und da ich ja in der Gastro gearbeitet habe, gab es auch manchmal Essen oder Trinken oder ich konnte auch mal was mitnehmen. Das ging auch ganz gut. Also ich habe wirklich wenig Geld ausgegeben zu dieser Zeit tatsächlich. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich jetzt sage, da gönne ich mir was, außer dass wir, als es ganz frisch losging, hatte ich noch einen Sparvertrag, den ich aufgelöst hatte, obwohl ich kein Geld hatte, gab es damals diese vermögenswirksamen Leistungen und wir haben davon einen Urlaub gemacht, wir drei, also meine beiden Kinder und ich, weil ich die Kraft einfach brauchte. Ich musste einmal raus und habe das sozusagen uns gegönnt, obwohl ich da zu der Zeit gar nicht wusste, was noch alles auf mich zukommen wird. Aber dieser Urlaub, davon reden wir heute noch und haben wir gerade letztens wieder drüber gesprochen, der war unheimlich wichtig. Der war ganz wichtig, um so einen Cut da reinzubringen erstmal, um mich zu sammeln, weil ohne Kraft geht das nicht. Wenn du am Boden liegst, wenn du erschöpft bist, dann wird alles eng. Und da musst du einmal gucken, dass du irgendwie Luft holen kannst und rauskommst.
Wo hast du sonst in den darauffolgenden Jahren, woher hast du Kraft gezogen oder vielleicht auch Motivation, dran zu bleiben und so diszipliniert deinen Abbauplan zu befolgen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich denke schon durch meine Arbeit. Also ich glaube, dass ich eben nicht, ich mache nicht einfach einen Job. Ich lebe ja meine Berufung und ich lebe meinen Traum. Und ich habe immer mit Menschen gearbeitet und immer im sozialen Bereich Menschen unterstützt. Und wenn du anderen Menschen hilfst, dann kommt so viel zurück auch. Und das hat mir immer viel Kraft gegeben, dass es immer weiterging. Und ja, und meine Freunde waren natürlich genauso wichtig. Und ich habe mit den Kindern einfach viel gespielt. Wir spielen heute noch gerne viel. Und das ist ganz wichtig. Da kann alles stehen und liegen bleiben. Wenn einer spielen will, dann wollte der spielen. Und dann wurde alles stehen gelassen und wir haben es getan. Ich glaube, das sind die wichtigsten Momente. Diese zwischenmenschlichen Momente sind einfach wichtig. Und die geben auch Kraft.
Wie transparent warst du in deinem persönlichen Umfeld mit deiner Situation, dass andere vielleicht auch Verständnis dafür hatten oder euch mal zum Essen eingeladen haben? Oder warst du da eher für dich und hast gesagt, nein, das ist jetzt meine Situation und ich bin die Einzige, die das auch bewältigen kann und ich nehme auch keine Hilfe an? Wie war das?
Ja, also tatsächlich, dass die Aussage von dir stimmt, ich bin die Einzige, die das bewältigen kann. Und das ist tatsächlich so. Wir können zwar Hilfe bekommen in verschiedenen Bereichen. Mental ist es auch schön, wenn man reden kann einfach über die Situation oder man sagt, ich bin gerade traurig darüber oder. Das gibt's schon ganz viel, obwohl derjenige vielleicht nichts machen kann oder dir nicht Geld geben kann oder. Aber wenn jemand da ist, hilft das ja auch schon. Und ich weiß, dass ich zu der Zeit eine Freundin hatte, die schon mal mit Essen kam und eine Schale Obst mitgebracht hat und schon wusste, was los ist. Also ich bin da sehr offen mit umgegangen, dass ich kämpfe und dass ich tue und mache. Und ich weiß noch, dass diese besagte Freundin mich sehr gerne eingeladen hat in ein sehr gutes Restaurant. Und sie sagt, es ist so schön, immer mit dir essen zu gehen, weil du genießt das so. Und es war für mich purer Luxus, essen zu gehen und eingeladen zu werden zum Essen. Und ich genieße heute noch schon immer, aber dadurch noch besonders das Essen gehen. Das ist schon was Besonderes, finde ich. Und ja, er sagt, man sieht dir den Genuss einfach an.
Ja, ist ja auch total schön. Und eine Sache, die du dadurch noch viel mehr schätzen gelernt hast und viel bewusster genießen kannst, was gibt es vielleicht noch aus der Zeit, was du heute noch so praktizierst und was dir vielleicht auch ein gutes Learning war, was du jetzt gerne noch anderen mitgeben könntest?
Ja, unbedingt. Ich habe ja damals diesen Abbau Step by Step mit diesen 100 Euro, um immer höher und höher zu kommen, um diese Nullgrenze zu haben. Und ich weiß noch ganz genau, als dann dieser Monat endlich war, wo diese Null war, die habe ich auch gefeiert, da habe ich mich so gefreut. Und ich habe gedacht, jetzt habe ich meine Ehe bezahlt. Und was ich gemacht habe, ist, dass ich nicht aufgehört habe. Ich habe also dieses Verhalten jeden Monat 100, weil ich habe gedacht, naja, wenn es in die eine Richtung geht, geht es doch auch in die andere. Und habe einfach weitergemacht. Und habe nicht so getan, als hätte ich jetzt plötzlich 100 Euro mehr. Sondern ich habe immer noch mich so verhalten, als hätte ich die nicht. Oder müsste immer noch diese 100 Euro zur Seite legen. Und das habe ich auch gemacht. Dann war eben auf dem Sparbuch nicht 50, sondern 150 Euro. Und habe dadurch mir Freiräume geschaffen. Und vor allen Dingen tue ich nichts, gar nichts in meinem Leben, was ich nicht bezahlen kann. Okay. Wenn ich ein Auto möchte, dann habe ich das Geld für dieses Auto. Und warte so lange, bis ich das habe. Wenn ich in Urlaub fahren möchte, dann kann ich warten, bis ich das Geld habe für diesen Urlaub. Also ich habe mir einen großen Traum erfüllt. Im Mai, ich habe endlich meine Wale gesehen in live und da habe ich gefühlt 10 Jahre drauf gewartet. Das muss man vielleicht heutzutage nicht mehr so lange, aber es hat eine ganz tolle Qualität, wenn man das selber sich erspart, erarbeitet und diesen Wert einfach sieht.
Wie war, also du hast gerade schon erzählt, auf die Null hast du hingearbeitet und hast die auch gefeiert.
Ja.
War das auch ein Moment, wo Geld eine neue Wertung für dich bekommen hat? Oder hast du während der 4 Jahre schon gesagt, okay, nein, Geld ist eigentlich gar nicht so schlimm, auch wenn es sich jetzt so negativ anfühlt? Wie oder wann war so der Switch, dass du Geld doch als was Positives sehen kannst?
Ich glaube, während ich in dieser Tabelle ständig diese Zahlen ändern konnte, das war toll, oder zu gucken, ja, da geht noch was oder da brauchen wir das jetzt noch nicht. Und dann aber das einfach weitergemacht habe und gesehen habe, okay, und da sparst du jetzt für das und das. Und das hat mir so viel Aufwind gegeben. Und was mir ganz, ganz wichtig war, irgendwann gab es diesen Punkt, und ich kann dir leider nicht genau sagen, wann es war, aber es gab diesen Punkt, wo ich dem Geld keine Macht mehr gegeben habe. Keine Macht mehr über mich, über mein Leben, über meine Stimmung vor allen Dingen. Und irgendwann drehte sich das und dann habe ich gedacht, nein, das darf gar nicht so einen Einfluss auf mich haben, dass es mich runterzieht oder sonstiges, aber ich kann mich so verhalten, dass ich das Verhältnis zu diesem Geld ändern kann in meiner Einstellung. Das ist Geld, das ist Energie, die fließt, die kommt und geht, ne? Das ist ganz normal, die können wir nicht festhalten, wir haben keine Kontrolle, nur bedingt, und es ist einfach, das ist wie in so einem Surfer, der gegen eine Welle geht. Und wenn du mitsurfst mit diesen Geldwellen, die du eben bekommst am Anfang des Monats oder wann auch immer, und dementsprechend mit deinen Einnahmen und Ausgaben eben, die so entsprechend je nach Welle auch andockst, dann hast du einfach ein tolles Gefühl, dann surfst du das. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Emotionalität runterzuziehen, was Geld betrifft.
Also Geld ein bisschen rationaler sehen und vor allem die Ziele wahrscheinlich auch im Blick behalten.
Ja.
Eins der wichtigsten Ziele war die Schuldenfreiheit. Was sind jetzt so deine finanziellen Ziele? Was möchtest du noch mit Geld anstellen?
Oh, wenn ich könnte, wie ich wollte, dann hätte ich ein sehr großes Gesundheitszentrum. Dann, ja, würde ich, glaube ich, noch jemanden einstellen, damit ich noch freier bin, einfach zu agieren in meiner Selbstständigkeit. Ja, ich würde genau meinen Traum noch weiter füttern. Also ich habe das, was ich aufgebaut habe, halt in dieses Gesundheitszentrum investiert. Wir sind auch noch in der Aufbauphase, also wir sind noch relativ jung hier vor Ort. Und ich würde tatsächlich doch weiter alles hier hineingeben. Und ich würde mir, glaube ich, ein bisschen Sicherheit schaffen für später.
Okay, also auch da noch die Langfristigkeit und ja, die Altersvorsorge mit bedenken. Jetzt nochmal so auf deine finanzielle Reise zurückgeblickt. Was ist etwas, ich glaube, du hast schon ganz viel geteilt und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen da schon ganz viel für sich mitnehmen konnten. Aber so zum Abschluss noch mitgeben möchtest, was dich geprägt hat, was du heute noch so machst oder einfach ein Learning teilst.
Ja, ich kann tatsächlich eher zusammenfassen, zu dem sagen, die Emotionalität rauszunehmen, Hilfe anzunehmen, zu teilen, was in dir vorgeht und keine Scham zu haben, darüber zu sprechen, weil es manchmal Umstände sind, die du nicht immer selbst beeinflusst hast. Aber selbst wenn du sie beeinflusst hast, geht es auch immer wieder in eine andere Richtung. Das ist keine Einbahnstraße. Auf gar keinen Fall. Und es braucht Mut und es braucht Kraft und es braucht, du hast das Wort Disziplin genommen, ja, und es braucht einfach Überblick. Und wenn wir Glück haben, noch jemanden, der was davon versteht, das wäre natürlich toll, dann wäre einiges einfacher. Das wäre gut. Also diesen Mut auch offen zu sein damit.
Also darüber sprechen, man
Austausch.
Ist nicht alleine und wir hatten auch schon eine Folge mit einer Schuldnerberaterin, die auch dazu ermutigt, in die Kommunikation zu gehen und auch sein Umfeld dafür zu sensibilisieren. Es gibt Hilfe, die man annehmen kann. Man muss nicht alleine mit diesem Weg sein und das kann ja auch schon ganz viel Kraft geben.
Ja, unbedingt.
Vielen Dank, Silvia, dass du mit deiner Geschichte Mut machst, zeigst, dass es sich lohnt, an seinen Zielen festzuhalten, dass auch mit negativen Gelderfahrungen etwas Positives am Ende doch bewirkt werden kann und wir es selbst in der Hand haben und wir am Ende dann die Heldin unseres Geldes sind.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.